Liebe Geschwister, ich melde mich heute mit einer Videobotschaft bei euch. Das hat den Grund darin, dass es mir nicht gut genug geht, um bei euch zu sein, aber auch nicht schlecht genug, um die Predigt abzusagen. Das Virus ist doch eine etwas innigere Beziehung mit mir eingegangen, als ich es gewünscht habe. Ja, worum wird es heute gehen? Ich habe hier eine kleine Überschrift für euch. Das Wort Gottes mit Hausverstand lesen. Das soll so ein bisschen das Thema sein. Ja, es geht also um das Wort, um die Schrift. Und manchmal kommt es einem so vor, als gäbe es Passagen in der Schrift, die erweist sich als Stolpersteine. Man könnte auch sagen, ja, wenn man das liest, dann könnte es leicht passieren, dass man bei der Interpretation übers Ziel hinausschießt. Mit Sprache umgehen, das ist etwas Faszinierendes. Aber man muss manchmal ein bisschen aufpassen. Nur als kleines Beispiel, ihr kennt es vielleicht, die Ironie. Ja. Ein Kind lässt eine Vase fallen, die zerbricht in 1000 Scherben. Und was sagt die Mutter? Na super. Ist das wirklich so super? Oder anderes Beispiel, der Hund hat das ganze Zimmer verwüstet. Man sieht es und sagt, na, eine schöne Bescherung. Was ist da dran schön? Wir wissen alle, was dahinter steckt. In so einem Fall ist genau das Gegenteil gemeint und jeder kennt sich aus. Nun, Ironie finden wir in der Bibel kaum, aber es gibt Stellen, da fragt man sich, was steckt da eigentlich dahinter? Da wollen wir uns heute einige wenige Beispiele anschauen. Im Wesentlichen geht es immer darum, auch bei solchen Stellen den Verstand einzuschalten. Das rät uns übrigens auch der Apostel Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 17. Dann sagt er, darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille Gottes ist. Oder man könnte auch übersetzt, seid nicht töricht und versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir sollen also begreifen und verstehen. Und da muss man manchmal verschiedene Aspekte einer Sache untersuchen und sammeln und dann zusammenfügen, wie bei einem Puzzle. Ich habe eine weitere Überschrift für euch, und zwar heißt es Bilder erkennen. Bilder erkennen. Die Bibel spricht sehr oft in Bildern zu uns. Das ist uns ja bekannt, auch Jesus spricht zum Beispiel in Gleichnissen. Aber manchmal ist es nicht so einfach, das sofort zu erkennen, was gemeint ist. Ganz nebenbei schnell, ich möchte die Autorität der Bibel auf keinen Fall untergraben. Wir haben das Wort des lebendigen Gottes für uns. Ja, zwei Beispiele für Bilder aus dem Johannesevangelium. Da gibt es einmal das Beispiel, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und da lese ich in Johannes 6, Abvers 51 einmal. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagte, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Schon seltsam, ne? Das Fleisch von Jesus essen, sein Blut trinken, wie soll das denn funktionieren? Ja? Soll man sich ein Scherzel abbeißen von Jesus, ne? Ein Stückel vom Wadel oder sonst was, das kann es doch nicht sein. Ja, ist auch klar, da dass das nicht sein kann. Jesus deutet hier etwas anderes an. Er will sagen, ja, dass es Erlösung nur über sein Opfer am Kreuz geben wird. Ja. Er will ja buchstäblich seinen Körper für uns opfern und sein Blut für uns vergießen. Und ein paar Tage später ist das ja auch passiert jetzt, nachdem er das gesagt hat. Und Herr Jesus will uns ganz einfach sagen, wie Erlösung funktioniert. Sozusagen, er sagt, nur über meine Leiche. Nur wer ihn als Gottes Sohn und Erlöser erkennt und anerkennt, dem wird Leben, ja ewiges Leben, in Aussicht gestellt. Wir haben noch ein zweites Bild, auch aus dem Johannesevangelium, nämlich die Fußwaschung. Die finden wir im Kapitel 13 und da lese ich euch einmal vor, Kapitel 13, Vers 13 und zwei Verse weiter. Ihr sagt zu mir, Meister und Herr, ihr nehmt mich mit Recht zu, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst euch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Nun, was lesen wir? Ganz eindeutig, Jesus sagt, ihr müsst einander die Füße waschen. Müsst. Gibt es da viel Spielraum? Warum machen die Christen das nicht? Gut, ja, der Papst, der macht das einmal in der Osterzeit symbolisch irgendwann. Aber eigentlich gibt es diese Tradition meines Wissens kaum. Warum? Naja, die Christen haben längst begriffen, dass da was anderes gemeint ist. Es kommt nicht auf die reine Handlung an. Und außerdem, zum Beispiel in unsere Kultur, würde das gar nicht mehr so passen, jetzt diese Fußwaschung, die damals vielleicht üblich war. Es geht vielmehr darum, dass die Gläubigen sich umeinander kümmern, dass sie Fürsorge für die Geschwister zeigen. Wir wissen alle, es gibt die ideale Gemeinde nicht. Ja. Wir tun einander weh, wir stören die Gemeinschaft, wir sind schwach im Glauben, unsere Hoffnung ist kraftlos. Einander die Füße zu waschen, das heißt hier, einander zu stärken, einander zu vergeben, einander zu helfen und einander zu ermutigen. Das soll es auch schon einmal gewesen sein zum ersten Teil, Bilder in der Bibel erkennen. Wir kommen zum zweiten Teil. Verstand einschalten. Deshalb auch die Überschrift, ja, mit Hausverstand das Wort Gottes lesen. Verstand einschalten. Ja, Aussagen und Anweisungen muss man die immer eins zu eins verstehen und umsetzen. Verstand einschalten. Das hat uns ja Paulus in Epheser 5,17 schon gesagt, seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Und etwas später, im Vers 20, im 5. Kapitel, lesen wir, sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Dankt jederzeit für alles. Ich habe mal mit einem gläubigen Mann gesprochen und der hat gesagt, wir müssen wirklich für alles danken. Wenn es mir gerade schlecht geht, kann ich Danke sagen. Ja? Wenn ich krank bin, sage ich Danke für die Krankheit. Das heißt ja doch, danket alle Zeit für alles. Nun, wie geht es euch dabei? Müssen wir wirklich für das Schlechte dankbar sein? Für das Unnötige? Ja? Für das Schlimme? Stimmt es? Für alles? Wirklich alles? Ja, aber vergessen wir nicht, zwei Verse weiter oben steht, wir sollen nicht unverständig sein, sondern verstehen, was der Wille des Herrn ist. Nun, und da kommen wir zu der Frage, will Gott Krankheit? Will Gott Schmerzen? Will er Krieg? Will er Mord? Diebstahl? Nun, Da brauchen wir nicht lang fragen. Das ist ganz klar. Gott will das nicht. Ja, Gott will das nicht. Und ich bin überzeugt, dass er das nicht will. Gott ist der Geber von guten Gaben. Jeremia 29, Vers 11, bekannt. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ja, so ist Gott. Wir können ja schnell ein paar Anfragen bei ein paar biblischen Persönlichkeiten machen. Josef wird als Sklave nach Ägypten verkauft. Und nirgends lesen wir, dass er dafür dankbar war. Aber wir wissen, Gott in seiner Weisheit konnte sogar die bösen Pläne seiner Brüder für seine Zwecke, für die Verwirklichung seines Plans benutzen. Oder wir haben zuletzt von David gehört, wie er mit Bathseba Ehebruch begangen hat und dann bewusst den Tod ihres Mannes noch herbeigeführt hat. Glaubt ihr, dass er dafür dankbar war? Ich glaube nicht. Wir haben das in dem Psalm gelesen. David hat geschrien um Vergebung. Und Gott hat sie ihm gewährt. So ist Gott. Oder Petrus. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Glaubst du, dass er dafür dankbar war? Ich glaube es nicht. Er war später dankbar, dass Jesus ihn trotzdem wieder angenommen hat und als Apostel eingesetzt hat. Danket alle Zeit für alles. Das heißt natürlich, dass man nur danken kann, wenn es einen Grund gibt. Ja? Der Wortsinn von danken, der zeigt uns schon, dass man nicht für alles, also nicht für Schlechtes danken kann. Dankbarkeit ist immer eine Reaktion auf etwas Gutes, das man erfährt. Ja? Eine Reaktion zum Beispiel auf ein unverdientes Geschenk, wie zum Beispiel die Gnade Gottes. Das größte unverdiente Geschenk, das wir erhalten. Ja, und deshalb kann das Paulus auch so einfordern. Dank für alles, wo es Grund zum Danken gibt. Danken ist daher kein Dahinplappern, für dieses und jedes und alles zu danken, sondern es scheint mir, dass Paulus hier auch meint, danken, das ist doch eine Grundstimmung der Gläubigen. Sie haben ja das größte Geschenk, die Errettung, unverdient erhalten. Und das erzeugt Dankbarkeit. Ja, Gott hat uns mit Verstand und mit Vernunft ausgestattet. Und daher ist es an uns, diese Vernunft auch immer wieder anzuwenden. Auch und besonders, wenn wir das Wort Gottes lesen. Ja, dazu befähigt uns nicht zuletzt auch der Heilige Geist. Der Geist der Wahrheit, so heißt es auch in der Schrift, der wird euch in die ganze Wahrheit führen, so hat Jesus den Jüngern vorausgesagt. Und das ist auch geschehen. Unter der Leitung dieses Geistes wurden die Autoren der Bibel inspiriert, das aufzuschreiben, was wir heute vor uns haben im Alten und im Neuen Testament. Unter Leitung dieses Geistes und unter Einsatz unseres Verstandes oder Hausverstandes können wir das Wort Gottes lesen und die Heilige Schrift besser verstehen. Möge uns Gott dazu segnen. Amen. Nicht vergessen, dankt alle Zeit für alles. Ciao, bis zum nächsten Mal.